Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibcast. Hallo Dennis und hallo ihr da draußen.
Hallo Birte und hallo ihr da draußen.
Draußen. Wir sind wieder bei draußen, ne? Ja. Dennis, wie war die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten? Ich habe dich das gerade im Vorgespräch gar nicht gefragt.
Die war gut.
Das heißt gar nicht mehr so.
Doch, bei uns heißt sie noch so.
Ach so, okay.
Aber ja, wir sind eine der wenigen Standorte, die da noch nicht irgendwie lange Nacht des Schreibens oder so draus gemacht haben. Nee, war gut. War wieder sehr, sehr voll. Es ist in Tübingen ja tatsächlich wirklich immer sehr voll. Ich habe das selbst nie geglaubt, bevor ich hierher gekommen bin. Habe immer gedacht, die übertreiben total. Aber inzwischen laufe ich da ja selbst durch und zähle. Und also wir haben da halt immer den großen Standortvorteil, dass wir da immer schon in eine sehr, sehr volle Bibliothek reingehen. Mhm. Und so war es auch dieses Jahr. Und die Leute haben es wirklich gut mitbekommen. Und ich bin dann mal durchgekommen, also wir zählen immer so, am Anfang machen wir immer so ein bisschen so einen Überschlag. Wir gucken einfach, wie voll ist die Bibliothek. Wir wissen ja aber auch, die Leute sind nicht alle wegen uns da. Die sind halt einfach ganz normal in der Bibliothek. Aber nach 12, wo die Bibliothek normalerweise zu haben sollte, da wissen wir, jetzt sind die Leute wegen uns da, weil wir halten gerade die Bibliothek offen. Selbst wenn sie nicht aktiv an der langen Nacht partizipieren, ermöglichen nur wir ihnen ja gerade, dass sie noch hier sein können. Und da bin ich dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben um 12:30 oder so das erste Mal gezählt und da waren halt noch weit über 300 Leute in der Bibliothek. Also das ist schon ziemlich gut. Und ich glaube, so um die 100 in etwa haben tatsächlich bis morgens um 6 durchgehalten.
Gibt es Workshops bei euch eigentlich?
Ganz kurze nur. Wir haben jetzt dieses Jahr die Kurzimpulse ausprobiert. Mhm. Es wurde ein neuer Raum in der Bibliothek geschaffen, der, glaube ich, vorher mal ein PC-Pool war. Und die Rechner in diesem PC-Pool waren so alt, dass die jetzt weggeschafft wurden. Und jetzt ist das halt einfach nur ein ganz normaler Raum. Und den konnten wir benutzen für so kleine 15-minütige Mini-Vorträge mit anschließender Beratungsmöglichkeit. Und da hatten wir drei verschiedene zu Layout-Themen in Schreibprogrammen und eines noch zu einem Freewriting und dann hatten wir Late Night noch versucht zu sagen, okay, jetzt startet nochmal eine Schreibgruppe, so gegen 3 Uhr morgens, glaube ich, weil wir gesagt haben, okay, so für Leute, die jetzt nochmal einen Motivationsschub gebrauchen können, die können dann da nochmal hinkommen und dann halt irgendwie so kurz vor Ende der langen Nacht nochmal Resümee ziehen, was sie geschafft haben, so nach 2 Stunden Schreibzeit. Das hat allerdings, das ist das Einzige, was niemand wahrgenommen hat, hat offensichtlich niemand gebraucht um die Uhrzeit. Ja, genau. Und ansonsten haben wir eigentlich nur so das Klassische, ganz, ganz viele Beratungen, Sportprogramm nebenbei. Seit 2 Jahren haben wir einen Puzzletisch, der sehr gut angenommen wird. Dieses Jahr wurden 2 Puzzle fertiggestellt über die lange Nacht. Und ich glaube, das ist es soweit. Ja.
Was ist der didaktische Hintergrund zu einem Puzzletisch?
Kurze Pause und mal irgendwas anderes machen. Nicht auf den Text schauen, sondern eine andere kleine Denkaufgabe machen.
Den Fokus weit stellen.
Ja, genau. Das steht dann auch quasi in dem gleichen Raum, in dem auch die Sportangebote sind. Also wir packen es da mit rein. Und das nennt sich das Lernzentrum in Tübingen. Das ist ein relativ großer Bereich vor dem eigentlichen Bibliotheksbau, wie man ihn sich so vorstellt, mit Stillarbeitsplätzen. Da darf gearbeitet werden und da darf quasi so, da sind leise Unterhaltung okay. Also es ist nicht so der komplette Konzentrationsbereich. Und das ist halt eine schöne offene Fläche. Und in einem dieser Räume machen wir unsere ganzen Beratungen und in dem anderen Raum, der halt echt groß ist, steht dann halt der Hochschulsport und die haben unter anderem so Balanceboards dabei. Die machen halt so diese kleinen Stretch- and Relax-Übungen und da haben wir auch diesen Puzzletisch und da stand dieses Jahr irgendwie von der UB so ein Kubus, also wir haben es immer Kubus genannt, ist schwer zu erklären, einfach nur so ein riesiger Raum aus diesem schwarzen Gasestoff, also einfach nur so Sperrholzlatten und dann wurde da dieser, kennst du diesen schwarzen Stoff?
Molton.
Molton, ist das Molton? Ja, genau. Also dann wurde da einfach nur so Molton dran gehängt und der hatte halt einen Ein- und einen Ausgang, wo man reinlaufen konnte und der stand halt wirklich genau in der Mitte von diesem Raum, seit ein paar Monaten schon und war komplett leer. Und irgendwie war überhaupt nicht klar, was genau damit gemacht werden sollte. Ich glaube, da sollten mal irgendwie Ausstellungen drin sein. Und das war auch nur so ein provisorischer Raum. Und dann haben wir halt gefragt, so, ja, können wir den benutzen für die lange Nacht? Dann machen wir nämlich tatsächlich da eine Ausstellung drin. Und haben dann quasi da lauter Stellwände und Flipcharts reingestellt und haben dann in diesem Ding so Einwortgeschichten und Pinnwände, an die besten Schreibtipps gehängt werden konnten und Pinnwände, an die besten Sätze, die in der Nacht geschrieben wurden, gehängt werden konnten. Haben dann verschiedene unserer Schreibimpulse ausgelegt, Handouts und so weiter. Und haben eine Disco-Kugel reingestellt, damit das irgendwie lustig beleuchtet ist und man sich von außen fragt, was in diesem Raum los ist. Das hat auch sehr gut funktioniert.
Ihr habt sozusagen die Motten ins Licht gelockt.
Ja, genau. Wir haben es auch einfach Cubus Mysterius genannt und haben das einfach draußen hingestellt. Und ja, am Anfang haben sich die Leute noch nicht so reingetraut, aber nachts irgendwann war dann da auch alles voll geschrieben. Und da kamen wirklich coole Sachen raus. Da werden wir wahrscheinlich auch über unseren Instagram-Account in den nächsten Wochen immer noch ein bisschen Nachbereitung machen. So im Sinne von ein bisschen präsentieren, was so die besten Sätze der Leute waren und die besten Schreibtipps.
Das klingt richtig cool, was ihr gemacht habt. So ein bisschen, ich vermisse ja dann so ein bisschen diese lange Nacht-Vibe. Ich hatte das wirklich schon lange nicht mehr.
Mhm, ja.
Merke ich, wenn ich dir gerade zuhöre, merke ich das, dieses.
Ja.
Ja, also so Teil von diesem Planungsgeschehen zu sein und so, das bringt schon auch Spaß von solchen Veranstaltungen.
Mhm. Es ist cool, wenn es dann wirklich auch gut läuft und reibungslos läuft, auf jeden Fall. Es war diesmal eigentlich aus meiner Sicht so unproblematisch, die ganze Veranstaltung, dass für mich tatsächlich die Zeit ein bisschen langsam vergangen ist. Ich weiß, letztes Jahr, als wir das erste Mal nach der Pandemie wieder in Präsenz waren, gab es einfach noch so viele Kleinigkeiten, die noch in der Nacht geregelt werden mussten oder Sachen, die halt schnell ad hoc gelöst werden mussten. Und da ging die Zeit sehr, sehr schnell rum. Also ich weiß, ich habe dann irgendwann mal so auf die Uhr geguckt und stellte fest, dass es fast schon 0 Uhr war. Und das hatte ich diesmal nicht. Also diesmal hing ich tatsächlich wirklich ein bisschen mehr rum. Einfach, weil es nicht so viel zu tun gab. So. Und man hat dann auch nicht so richtig die Konzentration, selbst was zu machen. Man möchte ja ansprechbar sein, man redet ja mit den Leuten, die da mitmachen. Ich hatte zwar was zu schreiben dabei, ich habe aber kein Wort geschrieben tatsächlich. Also da war dann doch irgendwie nicht die Ruhe und Konzentration für.
Hm. Okay.
Deshalb, ja, diesmal deutlich öfter auf die Uhr geguckt und die ganze Zeit überlegt, wie ich dann irgendwie das Wochenende noch überstehe. Weil diesmal lag die lange Nacht ja so, dass ich an dem Freitagmorgen, an dem sie dann fertig war, und wir machen da ja noch ein Frühstück um 6 und danach wird noch aufgeräumt. Das heißt, wir kommen da so ungefähr so gegen 7:30 kommen wir raus aus der Bibliothek. Und ich bin an dem gleichen Tag dann ja nach Oberhausen gefahren, zu einem ganzen Wochenende voller Wrestling. Und da ging der Zug, oder also hier aus dem Haus musste ich so gegen 9:45. Und da war nicht viel Schlaf. Also ich habe dann hier vielleicht so, wenn es hochkommt, 1 Stunde in etwa geschlafen. Und dann habe ich mich während dem Bahnstreik in einen Zug gesetzt, der zum Glück fuhr, aber halt auch bahnstreiktechnisch komplett überfüllt war. Und damit sind wir dann nach Oberhausen gegondelt. Und ich hatte vielleicht, bis wir dann bei der Abendveranstaltung waren, hatte ich so ungefähr 3 Stunden Schlaf zusammengesammelt nach der langen Nacht. Es war schön, dass ich das noch hinbekommen habe. Also ich habe auch gedacht, okay, vielleicht klappe ich auch einfach komplett zusammen und penne dann ein während der Show oder schaffe es gar nicht zur ersten Show und bleibe einfach im Hotel und entscheide mich zu schlafen. Aber es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert.
Die Motivation war da.
Ja.
Und die Kraft ja scheinbar auch noch dann am Ende.
Ja, also ich musste mich dann nur irgendwie hinschleppen, der Rest ging. So eine Wrestling-Show schüttet ja auch ordentlich Endorphine aus und ist ganz gut für den Adrenalinpegel.
Sehr gut. Ja, ich habe ein Thema vorgeschlagen für heute. Das war super uncharmant, der Übergang. Ich habe gerade kurz gedacht, ich könnte an der einen Stelle ansetzen als Übergang und dann dachte ich, ach nee, komm. Ohne Übergang. Heute ohne Übergang.
Nehme ich ganz gelassen.
Sehr schön. Da ist er ja, der Übergang. Gelassenheit ist unser Thema. Gelassenheit, ich weiß gar nicht, was ich dir geschrieben habe. Ich wollte schreiben im und mitschreiben.
Du hast mir geschrieben, Gelassenheit im Schreiben. Ja.
Okay. Ich habe nämlich eigentlich, ich denke dabei an zwei verschiedene Ebenen. Und zwar denke ich zum einen an die Gelassenheit im Schreiben. Das liegt ja erstmal auf der Hand, dass dieser Wunsch des Schreiben könnte leichter sein und das, ja, so. Ne, es könnte irgendwie vielleicht entspannter sein oder nicht so eine große Hürde, sich daran zu setzen. Und das andere ist aber, wir können auch durch Schreiben Gelassenheit erreichen. So, das sind die beiden Ebenen, die ich im Kopf hatte.
Ja.
Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Frage an, was eigentlich Gelassenheit ist.
Gerne.
Und ich mache. So, jetzt ist das Handy auf Flugmodus. Ich habe eben zwischendurch schon mein Mail-Programm ausgestellt. Nicht so vorbereitet. Und das ist eigentlich, genau das ist eigentlich perfekt jetzt. Das ist ein guter Einstieg, weil Gelassenheit bedeutet ja nämlich nicht, dass uns alles egal ist. Also so eine Gleichgültigkeit, weißt du?
Ja.
Das ist ein großer Unterschied. Ich habe gestern noch mal einen Radiobeitrag gehört. Radio Wissen, glaube ich, ist es. Muss ich noch mal dann zum Verlinken. Und fand ich auch ganz schön. Da wird sich Gelassenheit aus der philosophischen Perspektive angeguckt. Und der Unterschied zwischen Gelassenheit und es ist mir egal. Denn Gelassenheit ist innere Ruhe und zwar trotz und vielleicht würde ich sagen, gerade in und mit Höhen und Tiefen. Und ich habe so ein Buch zur Vorbereitung für den Vortrag nächste Woche gelesen und deswegen bin ich darauf gestoßen, dass es auch nochmal für Schreiben ein spannendes Thema ist. Das Buch ist von Angelika Wagner, die da, ich glaube, 25 Jahre zu geforscht hat und ein paar relativ einfache Übungen tatsächlich vorstellt in dem Buch. Die konstatierende Wahrnehmung und Introvision. Und am Anfang des Buches stellt sie eine Psychotonus-Skala vor. Die Psychotonus-Skala, die sie vorstellt, hat 7 Stufen, wobei sie sagt, das ist ein bisschen unklar. Also es ist einfach nicht empirisch. Es gibt zwar hier und da Berichte, aber es ist nicht empirisch belegbar, dass Menschen schon mal die Psychotonus-Stufe 1 erreicht haben und die Psychotonus-Stufe 7 ist sehr selten. 1 ist absolute innere Ruhe, Zeitlosigkeit, innere Leere, tiefe Gelassenheit. 2 wäre Versunkenheit und Flow erleben. 1 sein, große innere Klarheit, Flow erleben, Trance. Also sowas wie bei diesen Sufi-Tänzen auch erreicht wird und so. Diese Trance-Geschichten. Ne? Beginn der Entspannung ist 3. Versenkung, abnehmende Erregung, fehlende aktive Volitionsprozesse, zunehmende affektive Indifferenz. 4 ist jetzt das, was wir eigentlich mit Gelassenheit meinen. Nämlich eine Alltagswachbewusstsein. Wachsein, handlungs- und funktionsfähig, willentliches Handeln ohne merklichen inneren Widerstand. Das heißt, beim Schreiben, wir würden uns dann einfach mal hinsetzen und schreiben können. 5 ist Anstrengung, Volition, Selbstbeherrschung, Impulsivität und ja, Mastery, das irgendwie so ein bisschen beherrschen können, was da passiert. Dann haben wir akuter Konflikt, Angst, Entscheidungsdilemma, Ärger, Depression etc. Und 7, eskalierender, akuter Konflikt, Panik, Verzweiflung, Blackout. Das sind die 7 Stufen der Psychotonus, also die sozusagen, wie sehr wir innerlich angespannt sind. Das wirkt sich natürlich auch verschieden auf den Körper aus. Und das am Ende ist es wahrscheinlich auch für jeden so ein bisschen eine eigene Einschätzung. Aber es gibt eben auch empirische Studien dazu. Und genau, das Problem ist sozusagen, wenn wir in bestimmte Sachen anwenden, Sätze uns sagen, die dann erreichen wir einen höheren Psychotonus und können nicht mehr so leicht in diesem Fall schreiben. Ich würde das gerne mal an einem Beispiel sagen, damit das ein bisschen klarer wird.
Ja.
Und zwar, angenommen, ich habe doch das letzte Mal erzählt, dass ich gemerkt habe, dass über dieses Nachdenken, welche Zeitform ich verwenden möchte, dass ich gesagt habe, da stehen eigentlich ganz andere Sachen dahinter. Und ich finde, dass wir das daran ganz gut erkennen können, was eben Gelassenheit im Schreiben bedeutet. Nämlich, ich sage, Ich weiß nicht, ob welches die richtige Zeitform ist. So. Dahinter steht der Gedanke oder die Subkognition, wie sie sagen würde. Es kann sein, dass ich die falsche Zeitform benutze. Dahinter wiederum steht der Gedanke, es kann sein, dass es Menschen nicht gefällt, dass es nicht gut genug ist. Und es kann sein, also und dann die Angst, ich bin nicht gut genug, ich schreibe nicht gut genug, ich werde abgelehnt. Bei nach Angelika Wagner ist es wichtig, dieses Darunterliegende anzugucken und zu sagen, ja, es kann sein, dass Menschen diesen Text nicht mögen und es kann sein, dass Menschen mich ablehnen. Es kann sein, dass ich nicht geliebt werde. Und das sozusagen, ohne das weiter zu kommentieren, anzugucken, weil sie sagt, das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, sie erklärt das Ganze über 300 Seiten, sie sagt, dass was passiert, wenn wir in einen höheren Psychotonus geraten, ist, dass wir gegen diesen inneren Grundkonflikt ankämpfen. Und das machen wir, glaube ich, beim Schreiben sehr, sehr oft. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir ganz oft eine Biografie damit haben. Und zum anderen, weil wir denken, wir müssten das doch können. Und gerade dieses, wir denken, wir müssten das doch können und es darf nicht sein, dass wir das nicht können, besonders natürlich Schreiben als SchreibberaterIn, so ein Klassiker, das macht sofort, dass der Psychotone steigt und dass wir aus der Gelassenheit kommen. Also es kann das sofort machen. Es kann natürlich auch sein, dass wir schon so geübt darin sind, dass wir sagen, ja, es kann sein, dass ich in meinem, mit meinem Scheitern schreibe, dass ich mit meinem Schreiben scheitere. Mhm. Du merkst, ich habe auch innere Widerstände, das zu sagen.
Ja.
Und weil wir die ganze Zeit dagegen ankämpfen, also ein Teil von uns, ein innerer Teil, kommen wir zu Schreibhemmung und wenn das ganz schlimm läuft, zu Schreibblockaden. Sie sagt, dass eine Ursache von Blackout, von Depressionen, auch etwas, was Sucht zugrunde liegen kann, ist die permanent kreisenden Gedanken. Also wenn deine Gedanken immer wieder eigentlich um einen inneren Konflikt kreisen und du alles tust, um dich davon abzulenken.
Mhm.
Ja.
Ja. Und das dann auch damit zusammenhängen kann, dass halt das, worum es kreist, wäre das Schreibprojekt oder ein konkretes Problem innerhalb des Schreibprojektes. Und dann möchte man das halt nicht angehen.
Das, worum es eigentlich kreist, ja, das, worum es eigentlich kreist, ist halt ein Konflikt, der davor liegt, mhm, und der sich im Schreiben zeigt. Dass ein Thema mit, ja, dem Schreiben, und darüber haben wir ja schon in den Schamfolgen gesprochen, ist, das finde ich ein hochspannender Teil tatsächlich beim Schreiben, ist das Schreiben, egal welchen Text, ja scheinbar ein extrem gutes Ventil dafür ist, innere Konflikte, Zustände, Affekte, Emotionen, all das zu zeigen. Ja. Also nicht direkt, aber Schreiben ist scheinbar, würde ich sagen, etwas, was Symptome für innere Zustände fördert. Ist das verständlich?
Ja. Ja, ich denke, also ich verbinde das jetzt gerade gedanklich auch wieder mit so dem Flower- und Hayes-Schreibprozessmodell, mhm, wo ja dieses Selbstevaluierende und das Monitoring des eigenen Schreibens ja auch eine dieser Prozesse sind, die quasi, genau, auf der kognitiven Ebene immer mitlaufen. Und sie ja sagen, so ist halt, ist mal bewusster und mal unbewusster.
Mhm.
Und das sagen ja auch, Flower und Hayes kann ja ebenfalls zu Schreibblockaden führen. Also das ist, mhm, ja eigentlich genau diese Ebene.
Genau.
Dass man halt irgendwie zum Beispiel halt sagt, okay, mein Schreiben ist nicht gut genug oder ich mache das nicht richtig. Oder wie du es gerade beschrieben hast in deinem Beispiel, halt noch tiefer zugrunde liegende Probleme, die man im Moment des Schreibens wahrscheinlich überhaupt nicht verbalisieren kann, weil man gar nicht so weit ist, dass man diesem Problem auf den Grund gehen kann in diesem Moment. Da müsste halt mehr Reflexion kommen. Aber irgendwas ist dann da, was einen halt letztlich am Schreiben hindert. Und ja, also leuchtet mir erstmal komplett ein. Und auch dann zu sagen, okay, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Gelassenheit, dass man sagt, ach, das bedeutet mir alles nichts mehr oder ich muss da nicht mehr dran denken, sondern dass man sagt, ich habe halt die Gelassenheit, das zu ertragen. Darum geht es eher, richtig? Oder?
Ja, ich kann das sozusagen, ich kann dem ins Auge gucken. Ich kann das einfach, ohne das weiter zu kommentieren, annehmen.
Mhm, genau.
Sie bringt ein Beispiel für Gelassenheit aus einem Erfahrungsbericht, der zugegebenermaßen relativ heftig ist. Und zwar, ich muss da einmal kurz hüpfen hier in meinem Buch, geht es um ein Entführungsopfer, also ein Mensch, der 5 Tage Geisel. Ja. Und zwar ist es, während dieser Zeit wurde die Passagiere und Besatzungsmitglieder rund um die Uhr, 1977 bei der Entführung der Landshut, zusammen mit 90 weiteren Personen in Mogadischu, 5 Tage lang von 4 arabischen Terroristen als Geisel festgehalten. Und dazu gibt es von der Flugkapitän Jürgen Schumann, wurde vor aller Augen erschossen, er gab Scheinexekution und so weiter. Und es gibt eben einen Menschen davon, der hat auch Vorträge dazu gehalten, wie es ihm dabei ging. Und von dem gibt es eben diesen Erfahrungsbericht. Und der beschreibt halt, dass er ganz klar dem entgegengeguckt hat, dass er dort sterben kann. Ich kann da sterben. Ja, es kann sein, dass ich hier sterbe. Und der war da total ruhig drüber. Der hatte an keiner Sekunde Panik oder Angst. Er hat sogar scheinbar klar und besonnen gehandelt. Er zum Beispiel irgendwie schreibt er sowas wie, dass die so Medikamente bekommen haben, um den Kreislauf aufrecht zu erhalten und er davon sich welche aufgespart hat und nur sozusagen einen kleinen Teil genommen hat, der den dann soweit stabilisiert. Und das ist etwas, was sie sozusagen als Gelassenheit versteht, ja, das so anzunehmen, was ist und in der Situation halt alltagsmäßig weiter handlungsfähig zu sein. Und das kann halt so ein heftiges Beispiel sein. Und es kann aber auch sein, Angelika Wagner hat es ja an der Uni Hamburg erforscht und mit vielen, vielen Studierenden und tatsächlich aber auch Lehrenden, mit denen sie Seminare gegeben hat und die das dann alle selbst ausprobiert haben. Und die Studierenden mussten dann Hausarbeiten darüber schreiben. Und das sind sozusagen ihre, Entschuldigung, das ist so ein geiler Ansatz, das sind dann sozusagen auch ihre Forschungsprotokolle, womit sie das dann auch empirisch belegen kann, was da passiert. Außerdem gibt es noch weitere Forschung mit MRT und so, die sie da auch aufführt. Aber das ist schon einfach eine geile Art. Und das ist so klassisch psychologische Forschung an der Uni. Wir nehmen die Studierenden. Und
ja, ich meine, sie sind ja schon da.
Ja, genau. Und die haben da halt Scheine für bekommen.
Ich wollte gerade sagen, die kriegen meistens so Credit Points dafür, ja, mindestens genau. Mal. Oder 10 Euro Amazon-Gutschein.
In diesem Fall, glaube ich, konnten sie sogar eine Beratungsausbildung machen.
Ja, okay, dann. Ja.
In diesem Bereich. Und sie beschreibt von einer Studentin, die kam mit dem Thema Lernangst. Also sie konnte sich nicht hinsetzen zum Lernen. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich als Lernangst beschreibt. Es ist einfach so, ich kann nicht lernen. Immer wenn ich mich hinsetzen will zum Lernen, mache ich irgendwas anderes oder ich werde müde oder so. Ist auch etwas, was ich sehr gut kann. Ich bin ja nicht jemand, die tatsächlich dann anfängt, sauber zu machen, sondern ich werde müde oder krank. Und dann würde sie sagen, was ist das Zentrum des Unangenehmen, wenn du an das Lernen denkst? Und das Ziel letztlich von diesem Prozess wäre das, also Gelassenheit ist dann, wenn du, obwohl das unangenehm ist, obwohl du durchfallen kannst, ja, es kann sein, dass du durchfällst. Es kann sein, also bei ihr, bei der Studentin kommt am Ende raus, sie kann durchfallen, davor hat sie Angst. Sie hat Angst, was ihre Eltern von ihr denken und dass ihr Vater sie anschreit. So. Und da war sie auch ziemlich schnell bei dem Punkt. Und das kann alles sein. Und trotzdem handlungsfähig zu bleiben, das wäre Gelassenheit. Mhm. Also sozusagen, wenn wir Anne Lamott angucken, die sagt, ja, es kann sein, dass du nicht publiziert wirst. Das ist sogar wahrscheinlich, dass du nicht publiziert wirst. Und obwohl du das weißt, trotzdem zu schreiben. Also ja. Das anzuerkennen, das zu wissen und zu schreiben. Mhm. Das ist, würde ich sagen, dann jetzt mal übersetzt eine Art Gelassenheit ja. Im Schreiben.
Ja, das klingt jetzt erstmal, finde ich, sehr voraussetzungsreich. Und meine Frage wäre deshalb sofort, wie kommen wir denn dahin zu diesem Zustand?
tatsächlich nach Wagner relativ leicht. Und zwar super, oder?
Ja, cool.
Und zwar erstmal darüber, dass wir lernen wahrzunehmen, weil es geht halt darum, das ist das, was ich gerade aufgezählt habe, auch mit meiner eigenen Kette, da komme ich ja schnell hin. Gut, ich habe jetzt auch schon relativ lange geübt, mir selbst zuzuhören, und genau darum geht es, und dann bin ich halt bei dem Punkt Gelassenheit mitschreiben. Mensch, das wird aber eine schnelle Folge heute, Dennis.
Umso besser. Können wir direkt danach alle anfangen zu schreiben mit den Tipps. Ja.
Erstmal geht es darum, konstatierend wahrzunehmen, so nennt sie das. Und zwar übst du erstmal, das kannst du, sie sagt, es gibt verschiedene Ebenen. Das ist entweder auditiv, visuell oder körperlich.
Körperlich ist doch gut. Fühlen.
Somatisch wollte ich, glaube ich, sagen.
Okay.
Und also erstmal, wenn du dich umguckst in dem Raum, in dem du bist, und zu innerlich, ohne es auszusprechen, kannst du es auch aussprechen, zu benennen, was da ist. Sie sagt, in einem Vorlesungsrahmen kann es ja zum Beispiel sein, eine Tafel, grüne Tafel, da steht was drauf geschrieben, eine Person, die hat das an, oder bei mir ist, ich sehe jetzt mein Mikrofon, meinen Popschutz, mein Computer, eine Lampe, noch eine Lampe, Teller, Becher, Flasche, und das klingt leicht, aber es ist ganz schön schwierig. Ich merke zum Beispiel, wenn ich das jetzt mache, bei mir hier zu Hause, und dir das erzähle, kommt direkt ein Gedanke, nämlich mein Schreibtisch ist unordentlich. Das darf so nicht sein. Das macht man so nicht. Und dann kommt das dahinter. Und sie sagt da aber noch gar nicht weiter. Es geht eigentlich erstmal nur darauf, so zu üben. Und zwar wirklich nur 1 bis 2 Minuten. Und das finde ich tatsächlich den Clou bei ihren Übungen. Wirklich nur 1 bis 2 Minuten am Anfang, umzugucken und zu benennen. Und es kann sowas sein, wie dass du dir deine Lieblingsmusik anmachst, dich hinlegst und dem einfach nur zuhörst. Oder die Alltagsgeräusche, auch wenn du zur Arbeit gehst, dass du oder in der U-Bahn sitzt, dass du deine Alltagsgeräusche, die Umweltgeräusche als eine neuartige Sinfonie, so nennt sie es, wahrnimmst und ganz neugierig drauf hörst, was da ist. Und das ist das erstmal. Es geht erstmal ums Weitstellen sozusagen, möglichst die Ganzheit wahrzunehmen von allem, was da ist, ohne das zu kommentieren, wirklich nur wahrzunehmen. Und das kann dann halt auch schon mal 2 Wochen dauern, das zu üben. Bei mir ging das sehr schnell. Und das nächste ist, den Fokus zu setzen und gleichzeitig weiterzustellen. Also erstmal dann wäre es jetzt zum Beispiel bei mir, ich würde mich fokussieren auf mein Mikrofon und nehme trotzdem wahr, was sonst noch da ist. Oder bei Musik, ja, ich fokussiere mich auf das Schlagzeug, wenn ich ein Lied höre, und nehme trotzdem wahr, was sonst noch alles, ein Bass und eine Gitarre und so, aber ich fokussiere mich auf das Schlagzeug. Und das sind so Übungen, und die entspannen auch relativ schnell. Das Tolle finde ich halt auch, das kannst du halt in der U-Bahn machen, das kannst du wirklich überall machen. Vom Einschlafen, also so weißt du, wie fühlt sich die Decke an, wie lege ich auf dem Bett, was ist so. Und das, ne? So. Das ist der erste Schritt, und das ist eben dieser eine Schritt, der ist wichtig, weil das Entspannung bewirkt. Relativ schnell tatsächlich auch. Tatsächlich kann man wohl mit MRT belegen, dass es so ungefähr 11 Sekunden dauert.
Mhm.
Bis dann schon recht schnell Entspannung einsetzt. Und das zwar eine zweite Übung, die man auch sehr schnell machen kann, die kann man sogar noch vor der machen, ist das sogenannte Paketepacken. Das Paketepacken ist eine Übung, in der du dich erstmal fragst, wie geht es dir gerade und was hält dich jetzt gerade in diesem Moment davon ab, dich rundum wohl zu fühlen? Was belastet dich in diesem Moment? Und jetzt stellst du dir vor, dass du alle diese Probleme, diese Themen, die dir aufkommen, was dich jetzt gerade belastet, das, ne, bei mir wäre das ja zum Beispiel, der Schreibtisch ist unordentlich oder
der Vortrag am Dienstag, da bin ich ein bisschen aufgeregt. Der kleine Hund muss vielleicht operiert werden. Mein Fuß tut weh. So, all das packe ich in kleine Pakete und stelle mir vor, also innerlich, ja, also imaginativ packe ich das in Pakete und das in ein imaginäres Regal und davon trete ich dann einen Schritt zurück. Mhm. Und dann wäre ein anderer Schritt, sich selbst zu versprechen, dass man vielleicht sogar sich im Kalender eine Uhrzeit setzt, wo man dann mal so ein Paket aufmacht. Sonst passiert das, was sie auch sehr ausführlich im Buch beschreibt, das sind Konfliktumgehungsstrategien. Genau, auch so Entspannungsstrategien, sagt sie, können durchaus Konfliktumgehungsstrategien sein. Entspannungsverfahren sind nicht immer förderlich, um Konflikte tatsächlich zu lösen. Oft sind es Konfliktumgehungs- oder Vermeidungsstrategien. Und damit helfen sie uns am Ende nicht bei sowas wie Schreiben, sondern im Gegenteil. Wir lenken uns wieder nur ab.
Ja.
Und das finde ich einen wirklich spannenden Ansatz.
Mhm.
Und warum ich glaube, dass es auch mit Schreiben gut funktioniert, sie schlägt tatsächlich auch selbst etwas dazu vor. Und ich habe mal etwas mit einer Ratsuchenden gemacht. Da ging es um das Schreiben von einer Abschlussarbeit. Das ist ihr schwer gefallen. Und ich habe gesagt, bevor du dich hinsetzt, schreibst du jetzt erstmal alles auf, was dich daran hindert, diese Arbeit zu schreiben. Also alles das, was du scheiße daran findest. Von mir aus den Lehrer und das Thema und die Bücher und alles. So, eigentlich würdest du jetzt lieber, stell dir einen Wecker, entweder auf so 3 bis 5 Minuten oder sag dir nur eine Seite, aber gib das erstmal alles an das Blatt. Und die hat mir auch berichtet, dass das ihr richtig geholfen hat. Das war richtig entlastend. Einmal alles loszumeckern.
Hm, ja.
Sozusagen. Und das ist ja etwas Ähnliches, finde ich, wie Pakete packen. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Übung, die ich auch kenne aus dem Schreiben, dass man quasi wirklich einfach mal, genau, dieses ganze, das sind ja, gibt ja viele Varianten davon, einen Brief schreiben an irgendjemanden, wo man sich einfach auch mal auskotzt und dann einfach, genau, einfach benennen, wo die Probleme liegen. Und das hilft oft schon. Und dann im zweiten Schritt vielleicht gucken, welche dieser Probleme sind wirklich relevant und welche sind halt einfach da. Also
ja.
Und müssen halt ertragen werden.
Ja, genau. Und also dieses Paketepacken wäre sozusagen ihr Schritt 1 und der Schritt 2 ist eben das konstatierende Wahrnehmen, also das einfach nur ohne das zu kommentieren. Im Schreiben kommen wir dann halt oft in das Kommentieren. Und eine wichtige Übung ist eben ihr zufolge, das einfach nur mal nicht zu kommentieren. Und das ergibt dann Sinn, wenn wir tatsächlich auf diese inneren Konflikte gucken. Weil das Kommentieren, dieses innere Kommentieren, was wir machen, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe eine der Kommentare über meinen Schreibtisch wäre, das ist unordentlich, das darf nicht sein, dann baue ich damit direkt wieder eine Hürde auf und komme in einen erhöhten Psychotonus und werde nicht arbeitsfähig. Ich komme halt aus meiner Alltagsgelassenheit raus, die mich handlungsfähig in meinem Alltag sein lässt, weil ich mir sozusagen einen Selbstvorwurf mache. Und ja. Da plädiert sie, wie gesagt, dann dafür, dann als nächsten Schritt dazu dahinter zu gucken. Das kann sein, dass man dann auch Hilfe braucht und Leute einem nochmal ein bisschen tiefer fragen müssen. Man merkt relativ schnell, wenn man am innersten Konflikt angekommen ist, daran, dass man das nicht mehr kausal erklären kann. Also das ist oft ein Gefühl oder ein Bild oder so. Dann stehe ich in der Ecke, dann bin ich ganz klein, dann bin ich nackt, dann fühlt es sich an wie Feuer, dann lachen mich alle aus, dann, weißt du?
Mhm,
interessant ist, dass auch da wieder ganz oft Schambilder kommen. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend. Und beim Schreiben kann das halt ganz oft so sein, dass es wie bei Studierenden kommt es natürlich dann schnell auch mit diesem ich will nicht enttäuschen, ich darf nicht durchfallen und so. Und bei Marketing kann ich mir vorstellen, hat es viel auch damit zu tun, auch natürlich mit, ich will nicht versagen, ich darf nicht versagen. Aber zum Beispiel ja auch, was denken die Nachbarn? Ne? Ich mache mich da lächerlich und so.
Ja, ja.
Und das sind am Ende oft ähnliche Sachen. Und sie sagte aber auch, das haben sie erforscht. Die haben tatsächlich sich so Kernsuggestionen von Menschen, das war diese These Eva Stelius, die auch an der Uni Hamburg, ich glaube sogar nach wie vor lehrt, die Pädagogin, Quatsch, Professorin für Pädagogik, also rum, und die hat sich Kernsuggestionen von Menschen mit Depressionen angeguckt, um zu gucken, sehr, sehr viele, ich weiß nicht mehr genau wie viele, sie hat tatsächlich auch 80 verschiedene Theorien miteinander verglichen, die alle Depressionen erklären in den 90ern in der Forschungsarbeit.
Uff.
Und festgestellt, dass die auf keinen geraden Zweig kommen sozusagen. Die finden keine einheitliche Erklärung. Und ja, die hat sich eben auch Kernsuggestionen von Depressionen angeguckt und gesagt, man kommt nicht zu diesem einen Kernproblem. Das ist bei jedem Menschen was anderes. Und man kann nicht sagen, ja, das ist das Problem, wenn du das gelöst hast, dann ist es nicht mehr da. Sondern das ist bei jedem Menschen was anderes. Und das, genau, da ist es, geht's eben sehr darum, uns selbst zuzuhören und das dem Schlimmsten sozusagen ins Auge zu gucken.
Mhm.
Also was ist das Zentrum des Unangenehmen? Eine schöne Übung, sie, um das vorzubereiten, stellt sie noch zwei andere Übungen vor. Die eine ist das Zentrum des Angenehmen. Das ist, wenn zum Beispiel, wenn du Sommer magst, dann wäre das, was sie vorschlägt, stell dir einen ganz schönen, warmen Sommertag vor und beschreib genau, was ist das Angenehme daran? Was ist das, was schön ist? Und ich war überrascht davon, wie schwer mir das fällt. Also mir fällt es total schwer, zu sagen, was ist das Zentrum des Angenehmen? Mir fällt es viel leichter zu sagen, was ist das Zentrum des Unangenehmen? Was sagt das über mich aus? Genau, und das Zweite wäre sozusagen dann auch, wenn du kein Wintertyp bist, so wie ich, dann zu sagen, guck dir einen verregneten, nassen, ekligen, kalten Wintertag an und sag, was ist daran unangenehm. Spannend ist, dass wir mit beiden Sachen, wenn wir das ein paar Minuten machen, in dieses Gefühl reinkommen von, es ist kalt und nass und es zieht überall hin und so. Hm. Und wir kommen aber auch damit kommen mit diesem Sommertag auch schnell in das Sommergefühl und die Entspannung rein.
Würdest du sagen, also ich habe dir jetzt so zugehört und habe mir gedacht, so, das klingt alles total logisch und klingt irgendwie auch gut umsetzbar. Und dann habe ich mir aber gedacht, so, okay, das hat ja wirklich auch viel mit Achtsamkeit und einfach mal einen Schritt zurücktreten und irgendwie so bewusst in sich hineinhören zusammen. Und da habe ich mir dann gedacht, so, das ist ja irgendwie was gefühlt bei vielen Menschen immer schwieriger wird. Eben halt genau aus so, man hat tausende Ablenkungen zur Möglichkeit. Es ist halt super leicht, sich gerade so Problemen, jetzt zum Beispiel beim Schreiben, was eine langwierige Tätigkeit ist, nicht stellen zu müssen, sondern zu sagen, ah ja, okay, dann bastel ich an irgendeiner anderen Baustelle weiter, weil es ja auch so viele verschiedene Sachen sind. Und gleichzeitig hat man dann noch so tausend Ablenkungsmöglichkeiten. Also ich glaube, da liegt so ein bisschen der Knackpunkt, oder? Also würde ich für mich zumindest sagen.
Ja, eine von ihren Probandinnen, also sie schreibt ganz viele von diesen Erfahrungsberichten rein, also das ist total spannend, schreibt, dass sie das ja alles wusste und konnte und sie würde dann sagen, dass es noch nicht schlimm genug war. Eine andere, also du brauchst sozusagen diesen Leidensdruck oder die Neugier. Also ich fand es tatsächlich echt spannend und habe das nebenbei die ganze Zeit gemacht, wie ich spiele momentan total gerne so ein Tetris-Variation am Handy und habe immer mehr. Am Anfang habe ich das sozusagen, das Schöne ist ja, ich muss das nicht weglegen dafür, ja, also ich kann, am Anfang habe ich das sozusagen gespielt und gleichzeitig geguckt, was fühle ich in meinem Körper oder was sehe ich sozusagen, das als Fokuspunkt genommen und gleichzeitig versucht weitzustellen oder auditiv wahrgenommen oder so. Das kann ich ja auch über ein Hörspiel machen oder alles Mögliche. Das fand ich am Anfang total entlastend. Ich muss nicht dafür alles ausschalten. Sondern das kann einfach Teil dessen sein, was ich sowieso mache.
Ja.
Und dann ist es sofort mir richtig schnell nach einem Tag aufgefallen, dass ich ganz, ganz schnell in so Situationen wie warten, dass der Wasserkocher warm ist, wo ich sonst das Handy raushole momentan, und das spiele, das nicht mehr gemacht habe, sondern zugehört habe. Mir so kleine Übungen eingebaut habe, weil mich die wirklich einfach sofort instant entspannen.
Ich glaube, das ist wirklich ein guter Rat. Also so müsste ich für mich, glaube ich, auch machen, weil ich habe auch genau das so, ich habe diese ganz schreckliche Angewohnheit, dass ich, selbst wenn ich einfach nur kurz irgendwas hole, ich dann irgendwie so mein Handy in die Tasche stecke. Also so, wenn ich weiß, ich sitze zwei Minuten später, sitze ich wieder an dem gleichen Schreibtisch, auf dem mein Smartphone liegt, dann packe ich das in die Tasche oder dann mache ich auch so, ich mache einen Podcast an für diese eine Minute, die ich im Haus unterwegs bin, um mir ein Getränk zu holen. Und dann mache ich ihn wieder aus, wenn ich am Schreibtisch sitze. Denke ich. Oft mache ich ihn dann auch nicht aus, sondern ich höre dann irgendwie den Podcast zu und mache nicht das, was ich eigentlich gemacht habe. Also das ist, glaube ich, echt gut. Ich glaube, da ist so der Punkt, bei dem man ansetzen kann. Und das geht wahrscheinlich ja, nicht nur mir so.
Genau, und es geht einfach nur mal darum, das zu beobachten. Und wenn ja, du den Podcast hörst, dann hörst du ihn bewusst. Und dann kannst du auch darüber eben dieses Fokussieren und das Weitstellen üben im Podcast. Oder du kannst den Podcast hören und trotzdem kannst du ja dieses diese körperlichen Wahrnehmungen üben. Wie ist es, den Fuß aufzusetzen, wenn du durchs Haus gehst und so? Ne? Wie fühlt sich das verschieden an? Vielleicht habt ihr einen Teppich oder manchmal nicht oder so. Oder was merkst du irgendwo einen Luftzug? Das kannst du ja trotzdem. Und darüber übst du halt dieses Weitstellen. Und das Weitstellen ist halt wichtig, wenn dein Psychotonus so ansteigt, dass du nicht mehr arbeitsfähig wirst, weil über das Weitstellen gelangst du wieder mehr in die Gelassenheit.
Mhm, ja.
Stell dir vor, also was sie tatsächlich sagt, es gibt körperliche Wahrnehmung, es gibt tatsächlich einen Punkt, wo das nicht gut ist, das zu machen, und zwar wenn du eine Entzündung im Körper hast oder für Menschen, die menstruieren, ist es so, dass wenn sie gerade ihre Tage haben und du deine Fokusaufrichtung auf deinen Unterbauch lenkst, kann das passieren, dass die Blutung ansteigt dadurch, also dass mehr Blut kommt. Das ist tatsächlich spannend. Und das dauert auch nur ein paar Minuten sogar. Das heißt, auch da, wo akute Entzündung ist, sollte man sich nicht drauf fokussieren. Und ich finde das aber nicht nur als Achtung wichtig, sondern ich finde das auch noch für was ganz anderes wichtig, weil ich glaube, das passiert ganz oft in unserem Leben. Wir denken den ganzen Tag, ich sollte doch eigentlich noch diesen Text schreiben. Ich wollte doch eigentlich noch diesen Blogartikel. Ich wollte doch eigentlich dieses Roleplay schreiben. So. Und es gibt einen Teil von uns, der fokussiert sich da die ganze Zeit drauf und fördert sozusagen die Entzündung und also die Durchblutung da, weil das sich so immer mehr, je mehr wir versuchen, da so Konfliktvermeidungsstrategien drumherum zu bauen, je mehr fokussieren wir uns da drauf. Und das Weitstellen würde sozusagen den Fokus wieder erweitern und uns dadurch entlasten. Und dadurch erst ermöglichen, am Ende auch das Zentrum des Unangenehmen anzugucken. Weil auch wenn du diese Übung machst mit dem Zentrum des Unangenehmen, ist es halt wichtig, dass du die ganze Zeit weitstellst. Und dieses Weitstellen bedeutet auch letztlich so ein bisschen, sich im Hier und Jetzt zu verankern. Sie sagt auch, dass das, was sie da entwickelt hat, viele Ähnlichkeiten zu anderen Methoden hat. Es hängt ganz viel mit dieser nicht-direktiven Beratung nach Rogers zusammen. Und ein wichtiger Unterschied zum Beispiel in der Beratungsstrategie wäre, nicht das in eigenen Worten wiederzugeben, sondern in den Worten des Menschen, der dir davon berichtet, was dem gerade durch den Kopf geht. Also wenn ich dir von meinem Schreibprozess erzähle und sage, was da schwerfällt, und du fragst, was ist das Unangenehmste, wenn du darüber nachdenkst, das nicht in deinen Worten wiederzugeben, sondern in den Worten der Ratsuchenden, weil ansonsten ist es nicht mehr unangenehm. Ne? Wenn du sagst, dann werde ich zerquetscht, und du sagst, dann fühlst du dich, als wärst du überfahren worden, dann ist es halt für die Menschen schon direkt nicht mehr so schlimm, weil das ist nicht das, was sie gesagt haben.
Ja.
Und zu diesem Achtsamkeitsübungen, sagt sie, gibt es auch nochmal einen wichtigen Unterschied, weil du wirklich nicht nur im Hier und Jetzt bleibst, sondern du guckst ja auch auf deine Biografie und auf all das, was dir schon mal gesagt wurde. Du hörst dir halt wirklich zu. Ich finde total hilfreich dazu das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun. Und zwar dabei die Seite der vier Ohren, weißt du?
Ja.
Weil du ja sozusagen auch die Botschaften, die die Welt dir gibt oder die du dir selbst gibst, mit vier Ohren hörst. Also erinnerst du dich daran? Soll ich das nochmal kurz? Ich sag das nochmal kurz, ne? Sachebene, Appellebene, Beziehungsebene und Selbstoffenbarungsebene. Wirklich wichtig finde ich dabei tatsächlich, oder wirklich spannend, wichtig sind sie natürlich alle, aber besonders spannend finde ich eben diese Selbstoffenbarungsebene. Und die Sachebene ist ja im Prinzip das, was sie beschreibt mit diesem konstatierenden Wahrnehmen. Okay, das ist die Sachebene. Und es gibt ja aber auch diese Selbstoffenbarungsebene bei uns. Nämlich, was ist denn eigentlich mit unseren emotionalen Grundbedürfnissen? Was haben wir denn schon mal alles erlebt dazu? Hat der Lehrer schon mal gesagt, dass du doch gar nicht schreiben kannst? was ist, wenn du keinen Verlag findest? Was ist, wenn ich hier so viel Zeit reinstecke, statt eigentlich mit meiner Familie Zeit zu verbringen? Darf das denn sein? Obwohl ich nie ein erfolgreicher Autor oder Autorin werde vielleicht. Und dann zu sagen, ja, es kann sein, dass ich keine erfolgreiche Autorin werde. Okay, was ist denn dann, wenn ich jetzt keine Zeit mit meiner Familie verbringe und keine erfolgreiche Autorin werde? Was ist daran unangenehm? So, und so weiter, ne?
Mhm. Genau, also so, das kann ja zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also, dass man dann sagt, ja, okay, dann möchte ich es gar nicht machen und dann hört man halt auf. Mhm. Oder man halt sagt, okay, er ist eigentlich gar nicht so schlimm, ich ziehe andere Sachen daraus. Da sind wir eigentlich dann auch wieder beim, da sind wir auch wieder bei hier Jack Palahniuk, der ja auch irgendwie gemeint hat am Ende, ist ja auch einer seiner Ratschläge in seinem Buch, dass er sagt, naja, also, dass du davon, dass du vom Schreiben leben kannst, ist wirklich hochgradig unwahrscheinlich, aber mach's doch trotzdem so. Und hier sind Gründe, und hier sind Gründe, warum man es machen könnte.
Genau, und dann geht es, ihr geht es jetzt darum, sozusagen diesen, deinen inneren Konflikt damit anzuerkennen. Und das ist wirklich einfach das. Und sie sagt, dann machst du, also das Ziel ist sozusagen, du findest deine Kernsuggestion, also das, deinen inneren Konflikt, was wirklich schlimm daran ist. Und darüber machst du dann eben das konstatierende Wahrnehmen. Also du guckst dir diesen Satz an, es kann sein, dass ich nicht geliebt werde. Und das guckst du dir dann jeden Tag so und so viele Minuten an. Nur diesen Satz, also es kann sein, dass ich nicht geliebt werde. Also vorher machst du an so eine Entspannungsübung, ne, so eine konstatierende Wahrnehmungsübung. Und dann, ja, es kann sein, dass ich nicht geliebt. So, und irgendwann verliert dieser Satz halt einfach automatisch die Macht.
Mhm, ja.
Also wenn du das sozusagen annimmst, ja, kann sein.
Mhm, also man sagt, ja.
Sie beschreibt auch zitiert auch aus einem Buch von jemandem, der schreibt von so einem Safari-Erleben in Afrika. Ich weiß gar nicht, ob es ein Safari-Erleben war. Tatsächlich weiß ich es gar nicht. Auf jeden Fall ein Camping-Erlebnis. Und wie dieser Mensch Angst hat, davon von einem Elefanten angegriffen zu werden. Und die im Zelt campen und der dann tatsächlich morgens einfach dieser Elefant vor der Tür ist, vom Zelt.
Oh Gott.
Und der überlegt, so was kann er jetzt machen? Also er kann nicht weglaufen, weil dann wird der Elefant auf ihn aufmerksam. Er kann ihn auch nicht vertreiben. Er kann nichts machen. Also letztlich genauso wie diese Flugzeuggeschichte. Ne? Er kann nichts machen.
Mhm.
Und dann geht er zurück ins Zelt und sagt, wir können genauso gut schlafen, weil wir haben sonst, es gibt nichts, wir können genauso gut schlafen. In dem Moment legt er sich exakt hin und schläft und ist der gelassenste Mensch, weil er es akzeptiert hat quasi.
Okay, ja.
Also weil sein Konflikt hat sich in dem Moment tatsächlich aufgelöst. Und es geht nicht darum zu sagen, du musst es jetzt akzeptieren, sondern es geht wirklich darum, weil dann wären wir in dieser New Age, würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen böse, aber wir wären dann in so dieser New Age Achtsamkeitswelt, die aber wiederum Konflikte, innere Konflikte total fördert.
Mhm. Ja.
Weil dann kommt ganz schnell sowas wie, das muss ich doch jetzt akzeptieren. Nein, musst du nicht.
Ja, verstehe, okay.
Du sollst es einfach nur angucken.
Ja, ja. Mhm. Hat sozusagen. In dem Beispiel dann, dadurch, dass er dann so ruhig sich einfach wieder hingelegt hat, ist der Elefant dann einfach weggegangen?
Ja,
oder
der ist einfach
sind die
weggegangen.
Einfach umgebracht worden von dem Elefanten?
Nee, nee, dann hätte er das Buch ja nicht geschrieben.
Kann ja auch ein Memoir sein.
Nee, dann der Elefant ist einfach weggegangen.
Okay.
Und oh, gut. Es ist einfach, ja, hat sich aufgelöst sozusagen, das Thema.
Das Problem.
Ja, und also genau, und das es ist ja auch, sie macht ganz viel, weil dazu hat sie auch geforscht, also sie hat Studierende teilnehmen lassen, die Redeangst haben. Deswegen ist ein ganz großer Teil von ihr dieses Redeangst haben. Und sie sagt, es ist einmal ganz schön, sagt sie, okay, da waren wir ein bisschen optimistisch. Bei Leuten, die sehr, sehr tiefe Redeangst haben, reicht dann nicht ein Beratungstermin, bis sie die Kernsuggestion finden.
Mhm.
Also nicht bei, dann, sie haben das, ich glaube, bei einem Drittel hat einer einen Beratungstermin so gereicht, dass sie das tatsächlich komplett aufgelöst haben, die Redeangst. Bei allen ist es durch diese konstatierende Wahrnehmungsübung schon besser geworden. Das finde ich echt spannend. Das ist einfach durch diese einfachen Wahrnehmungsübungen, das einfach schon ein Stück besser wird.
Ja.
Und das ist sowas wie, als ich gestern dieses Instagram-Live gemacht habe und ich gedacht habe, ganz kurz hatte ich echt den Gedanken, es darf doch nicht sein, dass ich hier sitze zu einem Live zu Gelassenheit und aufgeregt bin. Ich habe dann ja ein bisschen, mein Ninja-Trick ist ja nach wie vor immer in Vorträgen zu sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und das ist auch in Ordnung. Und ja. Dann gibt sich das bei mir.
Mhm. Ja.
Und sofort fange ich dann an, als nächstes Spaß zu haben daran.
Ja, es nimmt so die Fallhöhe raus.
Ja, es hat es. Das Spannende war echt, ich habe das einfach gestern gedacht, wahrgenommen und mich dann danach direkt wieder dem Thema zugewandt. Und habe das auch sofort als Einleitung genutzt. Gesagt, ach, guck mal, und das ist doch eigentlich eine spannende Einleitung, weil es geht bei Gelassenheit eben nicht darum, dass wir in einem Happy Ever After Zustand sind. Es geht auch nicht darum, dass wir so dieses zen-mäßige wie immer in einem Wellnesshotel sein oder so. Und es geht auch nicht darum, dass es uns total egal wird, sondern es geht darum, sozusagen im Alltag handlungsfähig zu bleiben.
Ja.
Und das würde bedeuten, zum Beispiel den Text zu schreiben, und wenn du merkst, du schiebst den wieder auf und wieder auf und wieder auf, dann dich doch mal hinzusetzen und zu gucken, okay, was ist denn das Zentrum des Unangenehmen?
Ich würde noch eine Sache hinzufügen, die vielleicht auch helfen kann, so einfach mal, also dann wirklich dazu zu kommen, sich gerade bei einem Text, sich diesem Text zu widmen und sich ihm gezielt zu widmen. Das versuche ich auch meinen Studierenden in den Workshops immer zu sagen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Es geht aber eher vom Text aus, nicht so sehr von der Person, die ihn schreibt. Ich glaube, man könnte es gut kombinieren. Ich sage meinen Studierenden immer so, naja, solange ihr den Text noch schreibt, müsst ihr sehr wenig Respekt vor diesem Text haben, weil er liegt ja noch bei euch. Also so, deshalb, der darf halt komplett scheiße sein, in dem Moment, wo ihr ihn noch schreibt. Weil so ein Text in der Rohfassung, der hat nichts Mystisches oder Erhabenes. Weil das ist ja auch oft so, dass man halt denkt, okay, der Text ist jetzt, das ist so eine große Sache, die man schreibt. Das kann man ja auch erstmal so ein bisschen runterbrechen. Und das hat, und ich finde, man kann es da gut kombinieren mit eben diesem Akzeptieren. So akzeptieren, dass die Rohfassung scheiße ist. Akzeptieren, dass man nicht von Anfang an die klügsten Gedanken hat und die sich mühsam erarbeiten muss. Und halt auch da wieder in so eine So-What-Stimmung reinzukommen. Und es kann helfen, finde ich, halt zu sagen, naja gut, aber solange ich das Ding noch nicht einreiche zur entweder Benotung im Falle eines wissenschaftlichen Schreibens oder zur Abnahme im Falle des beruflichen Schreibens oder zum Lektorat im Falle des kreativen Schreibens, dass man wirklich sagt, ich schicke das jetzt einem Publisher. Bis zu diesem Punkt kann man ja eigentlich wirklich sagen, ja, okay, dann ist der halt scheiße. So, dann ist es halt noch nicht so weit. Mach doch nix. Um da dann auch so ein bisschen wieder die Fallhöhe rauszunehmen. Weil das ist ja was, womit sich viele Leute stressen. Dass sie halt sagen, in dem Moment, wo ich schreibe, muss es dann aber auch gut werden. Und ansonsten ist es ja komplette Zeitverschwendung.
Ja, ich gebe ja mal ehrlich zu, sowas hat ja für mich nie funktioniert. Ja, tatsächlich.
Weil man es aber auch üben muss, ne? Also das ist halt auch wieder so ein leichter gesagt als getan Ding.
Genau. Sie würde jetzt dazu sagen, das ist eine Konfliktvermeidungsstrategie. Im Kern geht es darum, ja, es kann sein, dass du durchfällst.
Ja, weiß ich nicht, ob ich das meinen Studierenden so sagen würde. Also natürlich kann das sein, aber...
Und dann, also weißt du, dann sozusagen, wenn du das akzeptierst, dann fallen dir auch automatisch Lösungen ein, in der Regel.
Ja, nee.
Dann können sie auch annehmen, dass es...
Ja. Also ja, das kann passieren. Ich kenne aber, also ganz ehrlich, ich kenne aus meiner Beratungspraxis zig Fälle, in denen das Bewusstsein von, ja, es kann sein, dass du durchfällst, für sich genommen selbst eine Vermeidungsstrategie ist und sich zu einer großen Schreibhemmung aufbaut.
Oh nee, das ist ein Unterschied.
Ja, also weil die Leute halt nicht den Schluss daraus ziehen zu sagen, ja, so be it und ich gucke halt, dass ich das irgendwie abwende, sondern die Leute halt sagen, okay, es könnte sein, dass ich durchfalle. Dieses Problem löse ich genau durch eine Vermeidungsstrategie, dass ich halt nie meine Abschlussarbeit fertig kriege.
Ja, aber die haben das nicht angenommen. Die haben Angst davor. Das ist die Äußerung der Angst, zu sagen, es kann sein, dass ich durchfalle, dafür habe ich panische Angst.
Ja.
Und das wäre sozusagen, das kannst du natürlich jetzt nicht einfach so nebenbei machen, die, da wäre sozusagen den Gedanken zuhören, das aufzuschreiben, das, ich finde tatsächlich, also was mir ja geholfen hat, ist wirklich das Medium zu wechseln, kleine Schritte zu geben, also dann wirklich konkrete Sachen dafür in der Hand zu haben. Das ist, ich glaube, ich habe irgendwann angefangen mit Xen zu arbeiten, an Stellen, an denen ich das wirklich scheiße fand, mein Text. Ich hatte ja immer Angst, dass ich das nicht später nicht mehr erkenne, dass mein Text schlecht ist. Und deswegen hat dieses, du kannst es später sowieso noch überarbeiten, für mich einfach nie funktioniert. Das war für mich nie eine Beruhigung.
Ja.
Sondern das war sozusagen eine Drohung. Alle anderen, für die mag das funktionieren, aber für mich nicht. Also für mich bräuchte das dann sowas wie, ja, dann komm doch nachher nochmal zu mir und wir gucken uns das gemeinsam an oder so. Und das ist ja, das gehört ja auch alles dazu, weißt du, Hilfe annehmen und so. Das gehört alles total dazu. Ich finde spannend, das wollte ich nochmal gerne dazu sagen, es gibt auch eine Methode, die sie vorschlägt, und zwar hilft es vielleicht auch, es ist eine ganz konkrete Methode, die aus Schreibhemmungen raushilft. Und zwar ist es konstatierende Wahrnehmung über ein Thema und es ist am Ende nichts anderes als eine Mindmap. Das heißt, du schreibst dein Thema auf und machst einfach diese Gedankenketten dazu. Und letztlich sind diese Gedankenketten, das ist ein konstatierendes Wahrnehmen, dass du wirklich schreibst, okay, Schule, LehrerInnen, SchülerInnen, stinkende Toiletten und so weiter.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Und das ist im Prinzip das und du kommst halt darüber ganz schön auch zu Inhalten in Texten, dass du sagst, okay, das dann nimm halt wahr, was da ist, also das Thema. Oder dass Leute sagen, ich kann gar nicht, mich gar nicht auf das beim Lesen gar nicht drauf konzentrieren oder ich kann am Ende nicht mehr sagen, was ich gelesen habe, was ich ja wissen muss zum wissenschaftlichen Schreiben, dann auch da das erstmal wahrzunehmen sozusagen. Da hat sie echt viele Beispiele tatsächlich, wie das bei Studierenden das Schreiben vereinfacht hat, indem sie sich das angeguckt haben, was dahinter steht.
Ja.
Also bei manchen Sachen, bei tiefer liegenden Konflikten braucht es, glaube ich, dann tatsächlich Beratungsgespräche, mit die dann helfen. Hm. Aber bei vielen, da gibt es ja auch psychologische Beratung an Universitäten noch. So.
Ja.
Aber bei vielen Sachen, es gibt auch viele Berichte von Leuten, die sich selbst schon damit geholfen haben, mit diesem, nur mit diesem konstatierenden Wahrnehmung zu gucken, ich wollte doch eigentlich, ich müsste doch eigentlich, okay, was ist der Kern des Unangenehmen?
Ja. Ja, ich glaube auch komplett, dass das helfen kann. Ich wollte einfach nur nochmal auch so erwähnen, dass das nicht in so eine Richtung geht von, ach, einfach akzeptiere einfach alles und dann läuft es schon. So, dass es halt eben doch Fälle gibt, in denen es einfach erstmal schwer ist, auf diese Ebene überhaupt zu kommen. Und ich auch glaube, dass, also so, auch wenn man das akzeptiert, ist das Problem vielleicht immer noch nicht gelöst ist. Aber das wird ja auch nicht gesagt. Es ist nur leichter, mit der Herausforderung umzugehen, dadurch, dass man das akzeptiert. Das heißt immer noch nicht, dass man es schaffen wird. So, keine Garantie.
Nee, genau. Und es ist eben dieses, es kann sein, dass ich durchfalle, ist halt nicht die Kernsuggestion. Ne? Dahinter steht was. Ja. Was ist denn genau dann? Was ist der Kern des Unangenehmen, wenn du durchfällst?
Ja.
Es kann sein, dass ich durchfalle, da hast du total recht, ist nach wie vor eine Konfliktvermeidungsstrategie. Es kann sein, dass mein Buch nicht angenommen wird, ist eine Konfliktvermeidungsstrategie.
Mhm.
Es kann sein, dass und so weiter. Da steht halt was dahinter. Wie gesagt, bei Studierenden ist es ja, hat es oft was mit Eltern noch zu tun. Das kann auch weiter so bestehen. Das ist ja schon oft leider etwas, was uns einfach unser Leben lang prägt.
Ja.
Und da dürfen wir sehr genau gucken, dass wir nicht da bei der Konfliktvermeidungsstrategie hängen bleiben. Aber, weißt du, ich habe ja gerade das mit dem Fuß. Mhm. Und der Arzt sagt dann, dein Kreuzdarmbein ist schief, deswegen tut dein Fuß weh. Ich so, nee, ich bin umgeknickt. Und er, ja, aber du bist umgeknickt, weil dann so. Und er sagt, ja, aber jetzt ist es sozusagen, ich komme mit einem blutenden Finger. Ich brauche ein fucking Pflaster. Ich brauche jetzt, dass mein Symptom bekämpft wird. Und das ist natürlich jetzt an der Schreibberatung, gerade an der Uni, schon auch oft so. Es geht dann erstmal um Symptombekämpfung.
Mm. Ja, genau.
Und das hier ist ein Schritt weiter. Also ich habe ja auch Schreibberatung mit einer Ratsuchenden gemacht. Das habe ich, glaube ich, mal gesagt. Die stand irgendwie 2-3 Wochen vor Abschlussarbeitsabgabe. 2 Wochen, glaube ich. Und dann habe ich ganz oft gesagt, um meinem inneren Qualitätsmanagementsbeirat sozusagen dafür zu arbeiten, habe ich immer gesagt, ja, wir könnten jetzt da und da dran arbeiten, aber jetzt arbeiten erstmal geht es jetzt woanders rum. Erstmal geht es jetzt um die Abgabe.
Mhm. Ja, ja, genau.
Also ich habe dann immer noch mal das angestoßen und gesagt, guck mal, da könnte ein Thema sein und jetzt gucken wir aber erstmal darauf.
Also ja, es würde ja auch komplett widersprechen dem, was wir jetzt hier in dieser Episode gesagt haben, dass man in so einer absoluten Stressphase
dann den Anlass nimmt und sagt, ah, jetzt evaluiere ich das alles mal in aller Ruhe. Das beißt sich so ein bisschen, finde ich.
Ja, genau. Die Erfahrungsberichte sagen, dass sie ungefähr 5 Wochen brauchen, bis sie das in wirklichen Hochstresssituationen anwenden können für sich.
Nee, das kann ich mir nämlich vorstellen. Weil, also das ist auch genau das, wo ich mir denken würde, so, okay, wenn ich so eine richtige Stressphase habe, ich wüsste dann zwar wahrscheinlich, es würde mir gerade richtig helfen, mal innezuhalten, meine Prioritäten zu ordnen, mal so in mich reinzuhorchen, wie es mir geht, aber gleichzeitig mache ich das dann nicht, weil ich keine Zeit habe. Also, weil es dann halt doch irgendwie nur so krisenfunktionaler Modus ist. Das ist, glaube ich, schon eine hohe Kunst.
Genau, es beschreibt dann auch eine Person, dass sie sozusagen zu ihrer Kernsuggestion gekommen ist, damit gearbeitet hat und dann wurde der Druck relativ schnell weniger, woraufhin sie halt weniger geübt hat, weil sie hat ja keinen Leidensdruck mehr.
Hm.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Thema.
Ja.
Ich finde das spannend, vor allem auch aus der Beraterin-Perspektive nochmal gedacht, weil das konstatierende Wahrnehmen mir einfach sehr hilft, wenn ich mit Menschen arbeite. Nämlich, also das ist ja etwas, was ich sowieso in der systemischen Ausbildung sehr ausgiebig geübt habe. Trotzdem ist es ist diese Art nochmal eine schöne Einladung da wieder mehr drauf zu gucken. Nämlich auch, wenn ich in einem Beratungsprozess sitze, was passiert dabei bei mir?
Ja.
So, das kann man manchmal Menschen zur Verfügung stellen und da weiter dran arbeiten. Aber dafür ist es wichtig zu merken, okay, das hier passiert gerade bei mir und es kann sein, dass es nichts mit dem Prozess der ratsuchenden Person zu tun hat. Die bringen ja auch oft Themen, ja, die dann was eigentlich mit...
Genau, die einem in einem selbst was auslösen. Mhm. Ja.
Genau. Und das finde ich spannend und deswegen finde ich das auch wichtig, darüber zu sprechen, wie wir in Beratungspositionen das wahrnehmen, aber eben auch als Schreibende, weil Schreiben eben einfach offensichtlich das Messer ist, das unsere Wunden immer wieder aufreißt.
Finde ich fast schon ein schönes Schlusswort für die heutige Episode, muss ich sagen. Ich finde, ja, das kann man so stehen lassen. Und das, weil das kriegt man ja auch nicht weg. Kann man noch so achtsam sein.
Nee, und es ist ja auch achtsam, also Gelassenheit ist letztlich ein Prozess, würde ich sagen.
Ja, ja.
Wir haben auch schon über 1 Stunde aufgenommen.
Haben wir, ja. Ich höre auch draußen im Garten, ich höre meine Hühner laut gackern. Es hat nämlich aufgehört zu regnen. Die haben sich jetzt wahrscheinlich gerade mal wieder aus ihrer kleinen Behausung nach draußen getraut und verlangen jetzt nach irgendeiner spannenden Futterquelle. Werde ich mich bald drum kümmern müssen.
Ja, und solltest wieder Pistazien aufkleben oder so.
Ja, ich mache den gleich so ein Holz wieder zurecht. Wahrscheinlich.
Einmal dachte ich, als ich deine Story gesehen habe, ich wäre auch gern Huhn bei Dennis.
Die kriegen wirklich, die kriegen feinstes Futter.
Ja.
Naja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, obwohl die bewegen sich eigentlich ganz gut. Wir sind gerade schon wieder auf dem Level, dass wir sagen, nee, okay, die sind uns jetzt gerade fast schon ein bisschen zu geierhaft. Deshalb kriegen sie nicht mehr so viele Snacks, sondern müssen auch mal lernen, dass wir nicht immer, wenn wir uns ihrem kleinen Gehege nähern, es gleichzeitig was zu fressen gibt, sondern wir da auch manchmal einfach nur mal lang gehen.
Ja, ihr müsst noch üben, Hühnereltern zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Bei euch wirkt es mehr so wie Hühnereltern.
Ja, 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 es sind ja auch reine Haustiere. Also wir haben die nicht als Nutztiere.
Nehmt ihr keine Eier von denen?
Doch, doch. Also ja, weil wir sie ihnen wegnehmen, weil ja auch kein Hahn ist. Also es sind ja auch keine befruchteten Eier.
Ja.
Ja, klar, aber das ist halt so dieses... So, wir hätten die wahrscheinlich auch, wenn Hühner keine Eier legen würden.
Okay, das ist auch schön. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute und es hat euch interessiert. Und wir freuen uns über Meinungen und Erfahrungen und so und Fragen. Ich würde sagen, wir beantworten auch sehr gerne Fragen. Also ich beantworte total gerne Fragen.
Ich nicht. Doch, natürlich. Ja. Also ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. So Gelassenheit ist ja teilweise auch nicht so meine Stärke. Ich werde das, ich habe heute ist Samstag, wir nehmen gerade am Mittag auf. Ich habe heute vor, tatsächlich zu schreiben an meinem privaten Schreibprojekt, damit ich in der nächsten Episode was darüber berichten kann. Ich werde gleich mal versuchen, das so ein bisschen umzusetzen und vor allem auch so diese Fokussierung, falls ich heute Abend merke, dass ich schon wieder irgendetwas anderes mache, außer schreiben, dass ich mir dann einfach mal die Frage stelle, warum mache ich das denn eigentlich gerade?
Also, oder warum mache ich das gerade nicht? Was genau hindert mich denn daran?
Ja.
Ja, genau.
Erstmal darfst du beobachten, was du heute tust.
Das tue ich.
Feini, dabei wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Ciao.
Ciao.